Wunderbar, dann starten wir. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Kreuzlichtseminar. Für die zweite Jahreshälfte starten wir. Auch wenn es im Vergleich zu der ersten Hälfte immer kürzer ist, ab jetzt geht es auf Weihnachten zu. so schnell kommt man zurück, geht man einkaufen, liegen schon Lebkuchen aus und so. Man erschreckt einfach, also wegen den Lebkuchen. Genau, das nicht, dass jetzt schon Weihnachten ist, aber das, genau. Wir haben dieses Halbjahr noch, also haben wir fünfmal Kreuzlichtseminar. So als ich auf den Kalender schaute, dachte ich, gar nicht mehr so viel eigentlich. Das zweite Halbjahr geht dann auch ruckzuck rum. Und dann angestoßen durch Andreas und habe ich dann mich sofort hingesetzt und neue Termine gemacht. So, das nächste Jahr ist schon geplant. Ja, ich habe es schon komplett verplant und ich werde dann die Tage dann die neuen Termine euch bekannt geben. Spätestens nächstes Mal beim nächsten Seminar wird es haben. Wer vorher es haben möchte, schreibt mich einfach an. Dann könnt ihr auch schon mal das nächste Jahr mal grob planen, zumindest eintragen. Und wenn ihr was tun müsst, dann könnt ihr euch überlegen, ob es ihr tun wollt. Genau, also das machen wir. Also der Plan steht soweit fürs nächste Jahr. Also diesen Monat haben wir nur einmal, ist ja schon fast wieder rum, das September. September, dann Offenbarung das nächste Mal. Und ich glaube, im November haben wir auch nur einmal. Zweimal. November ist zweimal, Oktober ist, glaube ich, einmal und Dezember noch einmal. So. Dazwischen hab ich noch andere Freizeiten, Gemeindefreizeit haben wir da und deswegen ist das dann nicht so. Ist nicht so oft, genau. Aber ich denke bei mir immer, besser ist gar nicht, ja? Ja. So fünfmal ist auch nicht schlecht, ja? Auch heute haben wir wieder Zeit, den ganzen Vormittag miteinander. Wir sind im Alten Testament heute, AT, Bibelkunde. Wir arbeiten uns durch das Alte Testament durch. Wir sind im fünften Buch Mose. Und nachdem wir gebetet haben, hole ich euch wieder ab, werde wieder ein paar Fragen stellen. Bin gespannt, wie viel hängen geblieben ist, wie viel schon sich verankert hat oder was schon im Urlaub einfach vergessen wurde. Genau, also so steigen wir da hinein und dann werden wir heute wieder das fünfte Buch Mose lesen. Bin gespannt selber, was der Herr alles uns da bereithält und vor allem, was er für euch bereithält, weil er kennt eure Herzen, er weiß, was euch bewegt, woher ihr kommt, das weiß ich alles gar nicht. Und von daher kann ich das nicht so planen, okay, für die Olga muss ich das sagen, für Joschi das. Sondern da weiß der Herr selbst und da bin ich gespannt, was er euch jedem Einzelnen durch die Abschnitte, die wir heute durchgehen, was er euch zu sagen hat. Aber damit er auch das tut und lasst uns ihn erbeten. Ja? Wer ein Gebet auf dem Herzen hat, sprecht das.
Und wunderbar bist du, größer als wir es fassen oder begreifen können. Und doch offenbarst du dich uns und teilst uns mit deinen Plan, dein Wesen, wie du bist und vor allem, wie du uns Menschen rettest. Dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du uns die Augen, die Ohren öffnest für dein Wort, dass wir es wirklich aufnehmen und verstehen können. Aber vor allem, dass wir dich in unserem Herzen loben und preisen. Sei du mit Willi. Gebe du ihm die richtigen Worte und segne du ihn.
Amen. Amen. Jesus, ich möchte danken, dass wir wieder die Gelegenheit haben, gemeinsam dein Wort zu lesen. In dieser Gemeinschaft Zeit miteinander haben, Gemeinschaft miteinander haben, unseren Glauben teilen, an unserem herrlichen Glauben, Jesus, an dich gemeinsam uns freuen dürfen. Aber auch Schätze heben dürfen, Entdeckungen machen dürfen, die uns fester machen, die auch uns auch wirklich auf Freude in unserem Leben hineinbringen, die uns Kraft geben, Hoffnung geben. Und darum will ich dich bitten, Herr, auch, dass dieses Seminar heute Vormittag dazu beiträgt, dass wir einiges aus deinem Schatz heben dürfen und so reicher nach Hause gehen können, als wir es vorher waren. Nicht, dass wir nicht reich sind in dir, sondern einfach, dass wir erkennen und sehen, was wir in dir sind und was wir, Jesus, in dir haben. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir es in Deutsch haben, dass wir es lesen dürfen. Ja, danke für den Ort hier und für die Möglichkeit, für jede einzelne Seele, die sich wirklich aufgemacht hat, auch der es wichtig ist, geistliche Nahrung zu bekommen, hierher gekommen ist. Segen sie reichlich dafür. Und wir bitten das, Jesus, in deinem wunderbaren, herrlichen Namen. Amen. Wunderbar. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jedes Mal denke ich, wieso bist du aufgeregt? Wie bin ich aufgeregt? So die lange Zeit Pause und dann gestern Abend, Lili, hat schon gesagt, kannst du überhaupt nicht schlafen? Irgendwie, obwohl man das schon so viele Jahre macht. Und ja, aber das ist auch das Gute, dass es keine Routine ist. Und für mich aber auch jedes Mal wieder aufs Neue. Ich bin gespannt für das zweite Halbjahr. Weil das eine ist, Dinge zu wissen, das andere ist, es weiterzugeben. Und man weiß nie genau, es ist kein Automatismus. Also man kann nicht sagen, alles klar, man steht da und man ist einfach abhängig, dass der Herr redet und das weitergibt. Genau, von daher bin ich sehr aufgeregt und bin ich gespannt, was wir miteinander entdecken. Habe ich jemanden übersehen, der bis jetzt noch nicht da war? Ich glaube nicht, bis jetzt. Heute, ich glaube, nach langer Zeit mal wieder, dass kein Neuer da ist. Schön, ihr seid schon alle alte Hasen. Ja, wunderbar. Gut, also, 5. Buch Mose. Bevor wir aber lesen, 1, 2, 3 Testfragen. Zur Erinnerung, nicht die Blätter benutzen, nicht die Bibel benutzen. Ja, so wie beim richtigen Test. Danach dürft ihr wieder da hineinschauen. Was ist die Botschaft, die Kernbotschaft des ersten Buch Moses? Was würdet ihr sagen, um was geht es da?
Nee, es hat sich ein Volk aus der Menschheit erwählt.
Okay. Okay. War noch jemand? Passt das?
Ja, Erwählung.
Berufung und Erwählung. Erwählung und Berufung, ja. An welchem Beispiel wird das Ganze deutlich gemacht? Abraham. Super. Punkt 1. Ja, erwählten Berufen, ja. Was ist das zweite Buch Mose? Nee, noch ein Stück zurück. Das ist Errettung. Genau, Errettung aus der Versklavung. Ja? Das ist ein starkes Bild der Rettung. Welches Bild wird an welchem Bild wird das uns illustriert? Auszug Israels aus Ägypten, ganz genau. Das ist ja ganz stark. Und das zieht sich durch das ganze Buch Mose und das ist geknüpft an das Gesetz dann. Sehr wichtig, denn ich habe euch aus Ägypten rausgeholt. Also dieses Rettungsgeschehen, das Gott mit seinem Volk tat aus Ägypten, das ist sehr zentral und ist ganz stark an das Gesetz geknüpft. Okay, also erwählt und berufen, dann gerettet. Was ist das dritte Buch Mose? Zuerst? Damit Gott uns retten kann, braucht es etwas. Rechtfertigung. Ganz stark erstmal mal Rechtfertigung. Durch welches Bild wird es da das deutlich gemacht? Durchs Passan, durch das Opfer, das ganze Opfersystem. Und dieses Opfersystem hat zwei Aspekte. Und zwar unsere Rechtfertigung und unsere Heiligung. Aber Heiligung nicht als Prozess, sondern als Stellung, unsere Stellung. Das dritte Buch Mose ist unsere Stellung. Wir sind gerechtfertigt und wir sind geheiligt, obwohl wir es in Wahrheit weit davon entfernt sind, das zu sein. Denn das Leben ist alles andere als das. Dann kommt das vierte Buch Mose. Welche Funktion hat das?
Läuterung.
Genau, die Läuterung. In dem Fall ist Heiligung da ein? Das ist ein Prozess. Das ist im Wandeln dann, dass wir unsere Stellung entsprechend auch leben. Und es braucht eine Zeit, in dem Fall symbolisch 40 Jahre, um uns zu läutern. Was sagt die Schrift? Was sagen wir schon im 5. Buch Mose? Was sagt Gott? Wozu dienten die 40 Jahre? Um zu prüfen. Um euch zu prüfen, euch zu demütigen, um erkennen zu lassen, was in eurem Herzen ist. Ob ihr in meinen Geboten wandelt oder nicht. Ob ihr mir vertraut oder nicht. Ob ihr mir glaubt oder nicht. So, das ist Heiligung. Also das Herz wird nach außen gekehrt und es wird dann offenbart natürlich in Schwierigkeiten, in Prüfungen, in Situationen. Es muss drauf ankommen. Dann zeigt sich. Wir verstehen, dass nicht Gott es gebraucht hat, sondern dass es das Volk gebraucht hat, damit ihr erkennt, wo ihr steht. Damit ihr begreift. Ich weiß, wo ihr seid, aber ihr glaubt es nicht. Ihr denkt, ihr seid die Helden. Ihr denkt, ihr seid gläubig. Ihr denkt, ihr seid treu. Ihr denkt, ihr liebt mich. Ihr sagt es alles. Ja, Petrus, du wirst mich verleugnen. Versteht ihr so? Aber es muss nur eine Situation kommen und dann wird es anders aussehen. Nee, niemals. Okay, dann drehen wir mal eine Runde. Und dann zack, und dann kam dieses Ding. Also das ist ganz stark 4. Buch Mose, ist unsere Demütigung, unsere Läuterung. Also wir finden gewisserweise einen heilsgeschichtlichen Gang durch die 5 Bücher Mose. Und wir fingen an das AT in der Einheit der 5 Bücher Mose. Die gehören zusammen. Ja, das ist ein Werk. So, und von daher kommen wir zum letzten Buch, zu unserem 5. Buch Mose. Und schon ist die Zusammenfassung da geschehen. Was ist die Aufgabe vom 5. Buch Mose? Das ist schon ein Teil also wenn wir buchstäblich einen Test schreiben würden, dann würde ich dir 0,5 Punkte geben. Weil du hast schon recht, aber das habe ich nicht gefragt. Gar nicht schlecht. Ja? Das beginnt mit einem gesunden Rückblick, das ist die Gliederung dann. Aber das ganze 5. Buch Mose, also welche Funktion übernimmt das? Wenn man erwählt und berufen, dann gerettet, rechtfertigt, geheiligt, geläutert, gedemütigt. Warum gibt es das 5. Buch Mose? Was heißt Deuteronomium nochmal? Ja, das zweite Gesetz heißt das. Warum? Weil es so viel vom Gesetz im 5. Buch Mose wieder auftaucht. Und in gewisser Weise, und auf den ersten Blick, und für viele so, okay, Mose wiederholt einfach voll viel. Aber das ist nicht einfach nur eine Wiederholung, sondern welchen Zweck verfolgt er? Was ist sein Ziel? Was will er? Ist das eine komische Frage, die ich stelle? Oder habe ich das euch gar nicht beigebracht? Das wäre nämlich mein Fehler. Wohin geht's? Wohin geht die Reise? Ja, genau. Und wohin geht man? Wohin geht das Volk? In die Verheißung hinein. Und damit sie die Verheißung wahrnehmen können und auch wissen, wie sie da leben sollen in den Verheißungen, werden sie darauf vorbereitet. Ja, genau. Mose bereitet das Volk vor, die Verheißung in Anspruch zu nehmen, in das verheißene Land hineinzugehen. Er sagt ihnen, was ist wichtig, denn sie sind schon mal gescheitert, oder? Sie standen schon mal sehr früh schon mal an diesem Punkt und hätten die Verheißung in Anspruch nehmen können. Aber ihr Herz, ihr ungläubiges, halsstarriges, böses Herz hat sie dahin gehindert, dass sie es in Anspruch nehmen konnten, die Verheißung. Die hätten das Verheißen dann ja schon sehr früh haben können. So, und dann dreht ja Gott mit ihnen die Runden, die Lektionen. Und jetzt kommen sie wieder an den Punkt. Im Prinzip stehen sie wieder da vor 40 Jahren und ihr sagt noch einmal. Und bevor sie noch einmal rübergehen oder bevor sie es nochmals wagen und dann rübergehen, macht Mose, er sagt, okay, lass uns mal Revue passieren, bevor wir den Fehler noch einmal machen. Bevor wir nochmal 40 Jahre. Also, was ist wichtig? Es braucht einen, Andrea, gesunden Rhythmus. Jetzt kriegst du einen Punkt. Jetzt, also vergesst nicht, woher wir kommen, oder? Das 5. Buch Mose, habt ihr aufgeschlagen? Wunderbar. Also, die ersten 4 Kapitel beschreiben genau das, diesen gesunden Rückblick. Mose erinnert sie, was geschah eigentlich vorher alles. Und er sucht ja aus der ganzen Fülle, aus den 40 Jahren, einige Berichte und die sind ganz gezielt ausgesucht. Und für mich waren das schöne Entdeckungen, die ich da für mich selbst gemacht habe. Das nochmal zu lesen und von der Perspektive Moses es zu begreifen, um was es ging. Was soll der Rückblick bewirken bei dem Volk Israel? Dieser gesunde Rückblick. Was soll der bei ihnen bewirken?
Dass sie sehen, was Gott für sie getan hat.
Richtig. Festigen.
Vertrauen stärken.
Genau darum geht es, dass sie gefestigt werden, und zwar im Gottesvertrauen. Er vermag uns durchzubringen. Was hat Gott ihnen, also was geschah alles, damit sie das haben können, dieses Vertrauen? Auf was könnte sich dieses Vertrauen gründen? Was mussten sie zurückschauen? Was sahen sie im Rückblick?
Ja, sehen, wie er auch die anderen Völker gesegnet hat.
Spitze. Sie nicht mal das auserwählte Volk waren. Er hat Edom und andere, also dein Bruder habe ich gesehen, schaut mal, habe ihm ein Land gegeben, guck mal, da waren doch auch Riesen drin, habe ich doch vertrieben, oder? Vermag ich das nicht mit dir, mit meinem Volk auch nicht, auch zu tun. Also Gott, Mose erinnert sie und sagt, guck mal, was Gott schon alles getan hat, an euch und an anderen, er ist vertrauenswürdig. Und dadurch stärkte ihren Glauben und ihre Festigkeit in Gott. Und sagt, zweifelt nicht, wenn ihr jetzt dann rüberkommt und wieder Riesen seht und all das, wovor ihr sonst Angst habt, bitte zweifelt nicht. Und das ist das vier Kapitel lang, bevor es so richtig losgeht, auch mit dem Gesetz und Wiederholung und all den, erstmal mal eine richtige Ausrichtung auf Gott, die Perspektive. Wer ist Gott? So, das macht Mose in den ersten vier Kapiteln. Und so, da können wir schon blättern, die ersten vier Kapitel überblättern. Und da sind wir schon mittendrin. Und dann, was folgt als nächstes nach den vier Kapiteln? Genau, dann kommt das Gesetz. Also die ersten vier Kapitel waren der Rückblick, ein gesunder Rückblick. Und jetzt kommt ein gesunder Einblick. Und zwar Kapitel 4 ab Vers 44 bis Kapitel 28. Das ist ein Riesenblock. Und da geht es um das Gesetz. Ich habe euch, da steigen wir mit hinein. Also, wir sind jetzt im zweiten Teil vom fünften Buch Moses, ja in drei Teile eingeteilt. Und zweiten Teil, der erste Teil ist ein gesunder Rückblick, der zweite Teil ist ein gesunder Einblick, da geht es um das Gesetz Jahwes. Beim ersten Teil ging es um die Taten Jahwes. Könnt ihr euch erinnern? Das, was Jahwe getan hat. Jetzt geht es um das Gesetz und nur, da kommen wir noch hin, der dritte Teil. Weiß noch jemand aus dem Kopf? Es geht um den Ausblick, was kommt. Und da geht es um den Bund Jahwes. Ja? So, die Taten Jahwes, also was Gott getan hat, erinnert euch. Jetzt wird der Bund Jahwes, das Gesetz vorgestellt, was die Grundlage letztendlich für den Bund liefert. Und dann kommt der Bund, den er dann schließt, eher kompakt. Aber dieses Gesetz als Grundlage für den Bund, das nimmt sehr viel Platz im fünften Buch Mose ein. Und ich versuche euch da hineinzunehmen. Ich versuche ein gutes Tempo. Das sind 28 Kapitel, also in dem Fall 24, ist nicht wenig. Und ich will mit euch da durchgehen. Und weil ich habe das Gefühl, der daherkommt bald. Ich will nicht zu lange, ich will wenigstens die fünf Bücher Mose abschließen, bevor er kommt. Dass ich sage, den Zuchtmeister auf Christus habe ich beendet. Jetzt kann er kommen. Aber ja, ich habe mir vorgenommen, einfach ein bisschen das Tempo anzuziehen. Falls es für euch sich das nicht so anfühlt, sorry, aber ich mache das. Das ist, also für mich gefühlt ist es angezogen, das Tempo. Aber wir gehen da also hinein. Jetzt ist, ich zeige euch nochmal. Jetzt kommt Kapitel 5 und jetzt sind wir schon näher bei dem, was wir gemacht haben. Und hoffentlich ist da noch einiges hängen geblieben. Das Erste ist, wenn wir jetzt in das Gesetz hineinkommen, wir werden ins Gesetz eingeführt. Und das Wesentliche bei der Einführung des Gesetzes ist, und das ist sehr interessant und nicht nur interessant, ich halte es sogar für sehr wichtig, für wen ist das Gesetz? Schaut mal Kapitel 4 nochmal, Kapitel 4, Vers 44. Und dies ist das Gesetz, das Mose den Söhnen Israels vorlegte. Dies sind die Zeugnisse, die Ordnung und die Bestimmungen, die Mose den Söhnen Israel, zu den Söhnen Israel redete. Wem gilt das Gesetz? Israel. Wem nicht? Das trauen sie ja gar nicht zu sagen, gell? Jetzt ganz ehrlich, Gott schließt einen Bund. Also er sagt, wir machen einen Vertrag. Ich habe mir ein Volk erwählt, ich habe es gerettet und ich schließe mit ihm einen Bund, einen Vertrag. Und die Bedingungen für diesen Vertrag sind diese, das Gesetz. Mit wem schließt Gott diesen Bund? Mit der ganzen Welt? Mit den Heiden? Mit den Kanaanitern? Versteht ihr? Er schließt das ja mit, das ist ja der Privileg. Mit wem hat Gott einen Bund geschlossen? Das heißt, wem gelten die Gebote? Wem gilt das Gesetz? Allein der Gedanke, ich sagte, er schaudert viele und die sagen, nee, das gilt ja allen und ist doch wichtig. Und Menschen stellen sich bewusst unter das Gesetz, obwohl sie nicht mal unter diesem Bund sind. Gott hat sie nie dazu verpflichtet. Er hat einen Bund mit ihnen nie geschlossen. Oder bist du ein Israelit nach dem Fleisch? Versteht ihr? Denkt man das zu Ende? Oder berücksichtigt beim Überlegen über das Gesetz, wem es gilt, wer muss es halten? Wer muss es halten? Israel, um was zu bekommen? Das verheißene Land. Willst du, von welchem verheißenen Land ist damals die Rede gewesen? Kanaan, da. Ihr wisst, wo das ist, gell? Manche waren da, ich war noch nicht. Wollt ihr das Land? Versteht ihr, was ich meine? Also das ist sehr wichtig, dass wir das erstmal begreifen. Und die Einleitung führt sofort hin, für wen? Wem gilt das Gesetz? Die Einführung zum Gesetz Israel. Mit dir hat Gott das geschlossen. Warum? Er hat dich aus Ägypten rausgeführt. Vers 45 nochmal. Die sind die Zeugnisse, die Ordnung und die Rechtsbestimmung, die Mose den Söhnen Israels redete, als sie aus Ägypten zogen. Also das ist, was ich meine. Das Volk und Ägypten und das Gesetz, das verknüpft, diese Dinge gehören zusammen. Und damit wir das einordnen können. Aber mit wem hat Gott die 10 Gebote bzw. das Gesetz oder diesen Bund nicht geschlossen? Geht mit mir Kapitel 5, Vers 2. Mit wem hat es nicht geschlossen? Mit den Vätern. Wer sind die Väter? Abraham, Isaak und Jakob. Eigentlich, das sind doch die Väter Israels, richtig? Aber Gott hat nicht mit ihnen das Gesetz und den Bund, diesen Bund geschlossen. Hat er nicht gemacht. Lest mal mit mir nochmal. Denn der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, damit wir heute hier am Leben sind. Das heißt, Freunde, er hat diesen Bund noch nicht mal mit allen Israeliten geschlossen. Versteht ihr? Wir können sagen, er hat diesen Bund nicht mit allen Menschen geschlossen, nur mit Israel. Aber jetzt gehen wir sogar hin und sagen, und nicht mal mit allen Israeliten, sondern nur mit einer bestimmten Generation, mit einem bestimmten Volk. Und zwar nicht mit Abraham, Isaak und Jakob. Denn er hat mit ihnen einen anderen Bund geschlossen, richtig? Denn es gibt einen abrahamitischen Bund. Und jetzt, warum hat aber Gott nicht mit Abraham auch diesen Bund geschlossen? Warum nicht von Anfang an klar gemacht, die Regeln und fertig? Versteht ihr? Weil aus Abraham kommt doch Israel. Und alle Israeliten sind ja stolz auf Abraham. Warum nicht mit Abraham?
Weil das ein einseitiger Bund mit Abraham war.
Das sind zwei verschiedene Bündnisse. Der eine sagt Gott, ich mag's. Und bei dem anderen sagt, ihr müsst halt auch machen. Ich mach nur, wenn ihr auch dabei seid. So, und versteht ihr, diese beiden Bündnisse gehen nicht zusammen. Und jeder, der versucht, diese zusammenzubringen, es ist, wenn Gott schon das sogar so getrennt hat über die Jahrhunderte hinweg und bewusst gesagt hat, nicht mit den, sondern mit euch, die ihr jetzt hier seid in der Wüste, diese Generation, ihr habt das alles gesehen, mit euch hat das geschlossen, dann müssen wir verstehen, warum das Gott so macht. Damit wir nicht das tun, was viele tun, freiwillig, bereitwillig unter das Gesetz zu stellen und somit unter den Fluch. Geht mit mir in die Apostelgeschichte. Also eine Hand bleibt hier, in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 15. Wer weiß ungefähr, was ist das Thema von diesem Abschnitt? Apostelkonzil, ganz genau. Das ist das erste Apostelkonzil, das heißt, die, Leitung der Gemeinde Jesu, der jungen Gemeinde, stand in einer Zerreißprobe, und zwar ab dem Moment, wo Heiden zum Glauben kamen, wie gehen sie damit um, mit den Heiden? Und da trafen sich die Aposteln, es trafen sich die Ältesten, unter anderem auch Paulus und Barnabas, und trafen sich in Jerusalem und besprachen diese ganze Thematik. Und es entstand eine Spannung. Und die Spannung bestand darin, geht man im Kapitel 15, Vers 3 steigen wir kurz ein. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien, also Paulus und Barnabas und unser Meire, und erzählten die Bekehrung derer aus der Nationen, und sie machten allen Brüdern große Freude. Also Paulus und erzählt von seinen Missionsreisen und erzählt, Nation kommt zum Glauben, Heiden kommt zum Glauben. Keine Juden, die nicht unter dem Gesetz sind, die nicht durch ihre Werke Gott wohlgefällig leben. Und er sagt nun, sie kommen zum Glauben und machen große Freude. Dann kommen sie nach Jerusalem. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen, und sie verkündigen alles, was Gott mit ihnen getan hat. Was getan hat? Heiden kamen durch sie zum Glauben, richtig? So, dass wir vom Gedanken hier verstehen. Und schaut mal, was sofort passiert, was bei uns auch passiert. Einige aber von denen, die aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, warum erwähnt jetzt Lukas das? Ihre Prägung. Einige aber von der sehr strengen Gemeinde. Sehr strengen Gemeinde. Die strengste unter allen Gemeinden. Eine von den Pharisäern, die gläubig waren, aber die sind zum Glauben gekommen, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Versteht ihr? Das ist wichtig. Nicht nur beschneiden, das heißt, sie müssen zum Volk Gottes dazugehören, also Proselyten werden. Und alles mit dem, was verbunden ist. Und auch die sollen das Gesetz bitte schön halten. Das ist wichtig. Schon krass, gell? Und dann entsteht eine Diskussion. Und da eifert sich Paulus und Barnabas und Petrus sogar, steigt damit und letztendlich auch Jakobus. Und dann treffen sie eine Entscheidung. Aber bevor sie das tun, schaut mal, was Petrus sagt. Als Vers 7. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, standen Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Er erzählt von der Begebenheit von Cornelius, als er dann dahin zum Cornelius berufen worden war und dann Menschen zum Glauben kamen. Und der Geist Gottes kam und sie wurden getauft durch den Heiligen Geist und so weiter. Also dieses Ereignis erinnerte sie daran. Und hier schaut man Vers 8. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Merkt euch das, aber darauf wollen wir jetzt noch nicht eingehen. Das kommt gleich im 5. Buch Mose. Da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir tragen vermochten? Was macht ihr? Sogar, nun denn, was versucht ihr Gott, indem sie das Gesetz den Heiden gaben, sagt, ihr müsst es auch halten, das gilt euch auch, sagt Petrus, ihr versucht Gott. Das heißt, ihr stellt Gott auf die Probe. Ihr bringt Gott etwas zu tun, was er gar nicht will. Ihr fordert auf, dass Gott an den Heiden etwas tut, was er gar nicht vorhat. Ihr versucht Gott. Das ist schon eine steile Anklage, richtig? Und in dem Fall, was ist die Versuchung? Ihr meint, im Namen Gottes den Heiden das Gesetz aufsetzen zu können und sagen, sie müssen es halten. Aber allein nur vom Gedanken, dieser Gott hat mit den Heiden diesen Bund nie geschlossen. Er hat von ihnen nie erwartet. Steht irgendwo, und ihr Heiden, ihr Nationen, haltet das Gesetz, steht es irgendwo. Ist doch erstaunlich, dass wir, obwohl wir im Evangelium sind, das erwarten. Wie viele Christen fordern das von Menschen als Christen, noch nicht mal als Juden, dass sie einen Bund halten mit dem Gott, den nie geschlossen hat. Was für ein Druck wird da aufgebaut? Wir nennen das Gesetzlichkeit. Aber versteht ihr, wir müssen nur, jetzt nicht, hier ist nicht die Rede, ist das Gesetz gut oder nicht gut, es ist gut. Oder hier, wir müssen den Weg verstehen, wem gilt das Gesetz, erstmal grundsätzlich. Und das verstehen, dass es einen Bund geschlossen ist. Und darum kommt dann, das Gesetz hat so viel Platz bei Mose, hier im 5. Buch Mose, er erinnert an das ganze Gesetz. Und dann kommt am Ende erst nochmal die Ratifizierung, also da wird nochmal mit dieser Generation der Wüste dieser Bund geschlossen. Weil es so wichtig, weder sie, also Petrus geht sogar weit und sagt, dass weder wir noch sie zu tragen vom, also sagt, wir haben es doch selbst nicht geschafft. Komm, sei mir doch mal ehrlich, gell? So, hey, ihr müsst es machen. Lass uns mal das auf uns. Wie oft haben wir das von anderen etwas eingefordert, was wir selbst nicht in der Lage waren zu halten? Übrigens, auch wenn jetzt mein Sohn Mann hier sitzt, so geht es mir immer, wenn ich von meinen Kindern etwas einfordere. Und eigentlich denke, aber machst du es selbst? Hoho. Du hast es nicht gehört, Timmy. Nee, wirklich, das nimmt mich wirklich in die Pflicht. Und oft frage ich, bevor ich sie von ihnen etwas einfordere, mache ich selbst. Nicht nur, damit ich nicht heuchle, sondern aber auch zu überlegen, wie können wir von anderen etwas fordern, was man selbst nicht tut. Und dann nicht tut, ist noch eine Sache. Dann reißt man halt zu sich zusammen und dann tut man es. Dann kann man hingehen und dem anderen auch mal den Splitter rausziehen. Aber hier geht es nicht tun können. Wo man einfach ehrlich ist und sagt, ich kann es nicht. Ich krieg's nicht, aber du musst es hinkriegen. Das ist es, wenn man Menschen unter das Gesetz stellt. Und das ist, was die aus der strengsten Sekte Pharisäer dann, die gläubig wurden, die erwarteten das. Und Petrus und Paulus und Barnabas und spätestens auch Jakobus, die begreifen und sagen, nee, das geht gar nicht, das ist auch nicht Gottes Wille. Und dann sagen sie, nein, nein, das machen wir nicht. Im gleichen Kapitel, Vers 13. Und als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus, das ist übrigens der Bruder von Jesus. Er war übrigens einer der strengsten. Da hatte Petrus sogar Schiss vor ihm. Ja. Und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist. Jakobus, ab diesem Moment begreift Jakobus, oh, hier geht es um etwas komplett Neues. Und das, was die Propheten geredet haben, ist nicht das, was wir vorher gedacht haben. Und Jakobus begreift diese neue Hütte, dieses neue Haus, das ist eine komplett neue Geschichte und nicht einfach, der Tempel wird wieder aufgebaut. Und darum, was sie dann gebieten ist, und das ist nur nebenbei, ist nicht, dass sie das Gesetz halten sollen. Als aber sie einen Brief schreiben und sagen, wir wollen euch, was wollten sie von den Heiden? Ja, genau. Sie schreiben ihnen einen Brief, und das könnt ihr dann lesen im Vers 20, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen dann und von der Unzucht und von Erstickten und vom Blut. Richtig? So, die haben ein neues Gesetz geschrieben. Das ist jetzt das Gesetz der Heiden. Ist etwas kürzer. Ist nicht mehr 10 Gebote. Versteht ihr? Wir dürfen nie, weil so viele das so verstehen, als ob das jetzt das Gesetz der Gemeinde ist. Oder das Gesetz der Christen ist. Oder das Gesetz der Heiden ist. Nein, das ist kein Gesetz. Wisst ihr, was das ist? Eine Empfehlung. Und warum ist diese Empfehlung? Könnt ihr Vers 21 lesen? Denn Mose hat von alle Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Das ist die Begründung. Das heißt, das muss man verstehen, damit man versteht, was sie denn gegeben haben. Interessant, gell? Denn Mose hat alle den. Wer hat's? Nicht Christus oder Mose? Was machen die? Denn sie sagen, denn in jeder Stadt gibt es wen? Juden, die an das Gesetz gebunden sind. Und das Problem ist, überall wird das gelesen, die hören das überall. Und wenn Christen zum Glauben kommen und Juden zum Glauben kommen und das Gewissen der Juden so befleckt ist, dass wenn sie sowas sehen, sagt Paulus, was sagt die Schrift oder Paulus an einer anderen Stelle in Bezug auf das Essen von Götzen über Fleisch? Ist es erlaubt oder nicht erlaubt? Wenn man das aus Glauben und im Dank tun kann, kein Problem. Solange es nicht das Gewissen von anderen verletzt. So, das Problem ist nicht das Götzenopfer essen oder Blut trinken oder das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Gemeinschaft, die zerstört wird. Das heißt, die Empfehlung ist, ihr Heiden, wir bitten nicht euch, dass ihr das Gesetz haltet. Wir bitten euch nur um eins. Schaut, dass das, was ihr tut, nicht die Gemeinschaft zerstört. Vor allem bei denen, die Mose permanent lesen. Sie werden sich permanent daran stoßen. Versteht ihr? Das ist der Gedankengang, den wir haben. Was ich euch damit sagen will, ist, dass mit wem hat Gott einen Bund geschlossen? Mit wem hat er diesen Bund geschlossen? Wem gilt dieser Bund? Ich bin ganz kurz von der Zeit. Wann sind wir gestartet? Um 9, gell? Also bis 10 haben wir. Ja. Fühlt sich heute gut an. Ja? So. Das ist das Erste. Also die Einleitung und die Einführung zum Gesetz ist, damit wir begreifen, wem das Gesetz gilt. Und wir verstehen, das Gesetz gilt jetzt diesem Volk, das da in der Wüste ist und das all diese Erfahrungen gemacht hat. Das ist für uns wichtig. Darf ich nochmal euch einfach testen? Und mit diesem Testen will ich einfach, dass diese Dinge fest sind. Wenn wir das Gesetz also lesen und wir begreifen aber, das gilt ja uns ja nicht. Jetzt haben wir es verstanden, oder? Seid ihr froh darüber? Einige sind sehr froh. Dann können wir ja sagen, und so machen auch nicht wenige, dann brauchen wir es ja nicht mehr lesen. Dann brauchen wir das ganze alte System eben nicht, versteht ihr? Das ist doch Gesetz, das ist doch für die damaligen. Aber wozu ist das geschrieben? Warum brauchen wir es? Ja. Was ist der Schlüsselvers dafür? Meiner. Kennt ihr denn? Wenn ihr sagt, wenn ihr wisst, was war der Schlüsselvers für den Willi zum Verständnis des Alten Testaments? Was würdet ihr sagen? Das ist auch ein guter. 0,5 Punkte. Römer, Kapitel 3, Vers 21. Denn Gottes Gerechtigkeit wird offenbart, nicht durch das Gesetz, ja, aber bezeugt durch, also Gottes Gerechtigkeit kommt nicht durchs Gesetz, aber bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das ist für mich der Schlüssel. Das heißt, die Gerechtigkeit bekommen wir nicht, wenn wir so handeln nach dem Gesetz. So werden wir nicht von Gott gerecht. Aber dazu wurde der erste Bund geschlossen, damit sie von ihm gerecht sind. Aber das ist nicht so, lesen wir es nicht, weil wir wissen, das gilt uns nicht. Auf diesem Weg werden wir von Gott nie gerecht. Allein aus der Tatsache, Freunde, nicht nur, dass wir es nicht können, weil Gott mit dir diesen Bund nie geschlossen hat. Er hat von dir nie verlangt. Sondern wir werden gerechtfertigt aus Glauben an Jesus Christus. Aber dass wir aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt, das bezeugt das Gesetz. Das ist die Funktion für uns. Für uns. Für Israel galt es, haltet das. Für uns heißt nicht haltet, weil ihr wart nicht in der Wüste. Ihr seid nicht aus Ägypten rausgeführt worden. So alt könnt ihr nicht sein. Ja? Und von daher kann es euch nicht gelten. Aber es ist wichtig für uns, weil wir an allem, wie Gott hier handelt, über den neuen Weg und über die Gnade und die Gerechtigkeit verstehen. So. Könnt ihr mir folgen? Nachdem Gott also Mose hineingeführt hat und erstmal Weichen gestellt hat, wem das gilt, stellte das Gesetz vor. Ganz kurz eigentlich. Und alles später ist dann alles die Ableitung davon. Und das ist ein Riesenab. Also die Anwendung letztendlich von diesen. Das Gesetz verkörpert in den 10 Geboten 5 und 5. Wer weiß noch, was ich gesagt habe? Ich glaube, wir haben uns da auseinandergesetzt, gell? 5 und 5. 5 ist die Zahl der Verantwortung des Menschen. 6 ist die Zahl des Menschen, aber die 5 ist seine Verantwortung. Und zwar seine ganze Verantwortung in doppelter Weise. Vor Gott und vor den Menschen. Und deswegen hat diese zwei Steine eine Tafel. Das ist die Verantwortung, die man vor Gott hat, vor ihm zu leben und vor den Menschen zu leben. Repräsentiert durch diese Zahl 5. In dem Fall 5 plus 5 gibt 10. Und das ist, für was steht die Zahl 10? Vollkommenheit. Das ist der vollkommene Maßstab Gottes, wie man vor ihm gerecht lebt und voreinander. Das ist der vollkommene Maßstab. Darum 10. Weil wenn man dann lesen, merkt man, es gibt mehr wie 10, gell? Also, aber das ist zusammengefasst, um zu sagen, das verkörpert Gottes Maßstab in vollkommenster Weise. Alles daraus oder alles andere ist daraus die Anwendung von diesen 10. Und das ist also diese Verantwortung, die wir vor Gott haben. Wird deutlich eben durch die, und dann werden wir daran erinnert, welche 10 Gebote gegeben sind. Jetzt ist das nächste wichtig, dass wir das begreifen. Wie bekamen die diese 10 Gebote? Durch einen Mittler. Wunderbar. Das ist dann ab Vers 23. Denn niemand kann Gott begegnen und sagen, okay, Gott, sprich zu mir. Was soll ich tun? Niemand kann Gott begegnen, niemand kann im Nahen und am Leben bleiben. Das ist das Grundverständnis. Und das wird gleich entfaltet und wir sehen es gleich auch warum. Aber niemand kann es tun. Und wenn Gott einfach zu uns reden würde, ohne einen Mittler, würden wir vergehen, würden wir sterben. Er würde nur anfangen zu reden und wir würden echt in Furcht und Zittern geraten, und weil wir es nicht ertragen würden. Und der Grund ist, weil er so heilig ist. Und das ist die Furcht Gottes. Es braucht einen Mittler. Und so sogar der erste Bund hat einen Mittler gebraucht. Versteht ihr? Damit sie es überhaupt das hören können. Ihr könnt bestimmt an die Geschichten erinnern, wo das Volk sagt, oh, rede nicht. Mose hat sich so gefreut, dass das Volk auch die Stimme Gottes hört und nicht nur er allein. Und er sagt, hey, reinigt euch, heiligt euch, bereitet euch vor, damit ihr Gottes Stimme hören könnt. Und dann beginnt Gott zu reden und sie kriegen Panik und sagen, Mose, nein, stopp, wir vergehen. Wir haben Schiss gehabt ohne Ende. Sie konnten es nicht ertragen. Und dann sagen sie, Mose, du sollst vermitteln, red mit uns, denn dich hat Gott angenommen. Du kannst ihn hören und stirbst nicht, also hör du, sag's uns und wir wollen uns dran halten, wirklich, wir bemühen uns. Und so, und Gott sagt, richtig, die haben richtig geredet, die haben es verstanden. Sie können mir nicht einfach so nahen. Diese Lektion haben sie gelernt. Also schickt Gott ihn und gibt ihm Gott einen Mittler. Und das ist Mose. Aber der einzige wahre Mittler ist Jesus. Das sagt Paulus dann im Galaterbrief deutlich. Aber es gibt nur einen wirklichen wahren Mittler. Aber Jesus ist der Mittler welchen Bundes? Nicht des Gesetzes, versteht ihr? Jesus vermittelt nicht zwischen Gott und dir auf Grundlage des Gesetzes. Da gibt es keine Grundlage der Vermittlung. Er vermittelt auf Grundlage eines neuen Bundes. Und das ist Jesus ist der neue oder der wahre Mittler. Damit wir aber begreifen, es braucht einen Mittler, haben wir in Mose das gelernt. Okay, schnell weiter. Jetzt ist so, nachdem wir also hineingeführt wurden, wem das Gesetz gilt und das Gesetz uns vorgestellt wurde in der ganzen Verantwortung, in der vollkommenen Verantwortung des Menschen, wird uns gesagt, okay, es wird durch einen Mittler dieser vollkommene Maßstab übermittelt und dann wird uns kurz das Wesen des Gesetzes vorgestellt. Und das ist auch gut, dass wir kurz uns daran wiederholen und das aufgreifen. Was ist das Wesen des Gesetzes? Um was geht es beim Gesetz selbst? Und ich möchte euch 1, 2, 3 Punkte deutlich machen und damit auch zeigen, was es mit den steinernen Tafeln auf sich hat. Dann später werden sie zerbrochen und so, damit wir das auch verstehen, was nachher kommt, nochmal als Erinnerung dazu. Was ist das Wesen des Gesetzes? Wie bekamen sie es? Durch einen Mittler auf steinernen Tafeln und sie sollten es hören. Schema Israel. Und wenn sie es hören, was dürfen sie definitiv nie tun? Was war so wichtig? Vers 12, könnt ihr nachlesen. Ich gebe euch Hilfe. Nicht vergessen. Okay? Wir vergessen schon, dass wir nicht vergessen sollen. Nicht vergessen. Irgendwie, so mit letzter Zeit habe ich so einen Eindruck, ich werde vergesslich. Wobei ich immer dachte, ich habe echt ein gutes Gedächtnis. Bezüglich bestimmter Dinge natürlich. Die Dinge, die mich interessieren. Die anderen Dinge vergesse ich. Aber so ein paar Situationen, Lilly macht so Waffeln. Ich denke, oh, neues Waffelgerät. Sagt, haben wir schon so lange. Ich so, hä? Noch nie gesehen. Junge, weißt du, merke ich, vergessen. Eine gute Freundin kriegt jetzt bald ein Kind. Ich habe vergessen, dass sie überhaupt schwanger war. solche Dinge. Auf jeden Fall. Und das Nebensächlichkeiten, Waffen und Kindergewehren. Der Punkt ist, überlegt mal, das Wesen des Gesetzes besteht darin, Gott das hat mitgeteilt und Gott hat es auf steinernen Tafeln aufgeschrieben und das Volk musste es hören, es musste einem vorgelesen werden, musste es hören und dann musste man das alles behalten. Nicht vergessen, damit man in all den Ordnungen, in all den Satzungen, in all den Bestimmungen und darin muss man wandeln, damit man es tun muss, darf man es nicht vergessen. Und jetzt kommen wir allein an diesen Punkt. Wie geht das? Ganz ehrlich, wenn ich sogar jetzt fragen würde, 10 Gebote, lass uns sie mal aufzählen in der Reihenfolge. Ich bin mir sicher, manche würden es nicht schaffen, sogar die 10 Gebote zu sagen, welche 10 Gebote und in welcher Reihenfolge. In dem Fall für uns ja nicht schlimm, weil wir ja nicht darunter sind, gell? Ja, da müssen wir begreifen, oh gut, dass er nicht mit uns diesen Bund geschlossen hat, weil wir kriegen nie mal die 10 auf die Reihe. Aber das Wesen dieses Bundes ist, nicht vergessen. Das hat was mit dem Denken zu tun, mit der Fähigkeit, Dinge zu denken, nicht zu vergessen und aus dem Nicht-Vergessen daraus zu handeln. Der Mensch muss in der Lage sein, es nicht zu vergessen. Wenn ihr das dritte Buch Mose lest, wenn man all diese Ordnungen, ich frage mich, wie kriegt man das alles gebacken? Für mich ist noch nicht mal die Frage, wie macht man das? Wie vergisst man das alles nicht? Oh, ach, an das muss man noch denken. Ja, aber auch das so, aber ganz genau so und so viel und dann nicht anders und so weiter. Das ist echt. Und der Mensch ist vergesslich. Der Mensch vergisst. Allein da scheitert es ja schon, dass man nicht an alles denkt. Dass man sich nicht an alles erinnert. Deswegen machen wir Seminare und wiederholen und nochmal und nochmal. Und dann, ja, das haben wir doch schon mal gehabt. Dann frage ich und dann denke ich mir, hey, wie war das nochmal? Dann sage ich, ja, genau, stimmt, so war es. Aber allein draufkommen, ist doch nicht so einfach. Wir sind vergesslich. Und das ist schon das erste Problem beim Gesetz. Wisst ihr warum? Weil das Gesetz wo war und wo war es nicht? Und nicht im Herzen. Denn das Herz steht für was? Das Trachten des Herzens, Denken, Wollen. Es ist nicht in uns, das Gesetz ist außerhalb. Das ist das Problem. Habt ihr euch darüber gefragt, warum hat Gott es auf Steine eine Tafel geschrieben? Was soll das? Warum nicht auf Papier? Warum nicht auf eine Kuhhaut? Nee, die hat Mose geschwind zerschmettert, war vorbei. Nee, es hat nichts mit Vergänglichkeit zu tun. Steine sind tot. Ein steinernes Herz wird er uns wegnehmen, heißt das irgendwo mal. Darum geht es, Steine sind tot. Steine können sich nicht erinnern in dieser Weise. Sie leben nicht, es ist etwas Totes. Es ist außerhalb von uns. Es ist nicht in uns. Man muss zum Stein gehen und nochmal lesen. Ja, ich weiß es nicht. Ja, erinnere dich. Ja, ich habe keine Ahnung, nichts ist in mir drin. Ja, okay. Ja, wo musst du hin? Ja, geh zum Stein. Also geht man zum Stein, zu den zwei. Und dann guckt man nochmal hinein. Ach so, dann geht man wieder hin. Dann muss man wieder hin lesen. Ach so, dann geht man wieder hin. Warum? Weil es nicht in den Menschen ist. Sehr mühsam, oder? Sehr mühsam. Und der eine liest so, der andere liest so. Versteht ihr? Aber ich verstehe das so. Aber ich denke, das bedeutet das. Ich denke, das ist ein T und kein G. Jeder für sich selbst. nach einem Buchstabe tötet. So, das ist das Wesen vom Gesetz. Und jetzt, also wir begreifen, das Gesetz muss verstanden, gehört werden und nicht vergessen werden. Und jetzt, was nicht vergessen werden, ist ganz, ganz wichtig. Schaut mal, Vers 4, Kapitel 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, was? Ganzem, du sollst deinen Gott lieben. Okay? Das Wesen des Gesetzes ist Gott lieben.
Ich wollte mal fragen, ja. Was hältst du davon? Ist es überhaupt möglich, den Gott von ganzem Herz, von ganzer Seele, von all deinen Kräften zu lieben?
Genau.
Ist das, ich habe mit dem Prediger im letzten gesagt, dass das seit meiner Sekunde möglich, dass man das mit allen Nahten überhaupt machen kann?
So. Können wir noch kurz zusammenfassen, was das bedeutet? Von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, mit deinem ganzen Sein, deinem Denken, deinem Fühlen, deinem Handeln, können wir, wenn man das grob zusammenfasst. So, ist es möglich, jederzeit, immer und überall Gott so zu lieben? Das heißt, Gott lieben bedeutet nicht einfach nur ein gutes Gefühl haben, sondern bedeutet, in alle meine Überlegungen beziehe ich Gott mit hinein, in alle meine Gefühle und Regungen, Empfindungen und Begierden und Wünschen beziehe ich Gott mit ein. Und in all mein Tun, das heißt die auswirkenden Taten, Gehen, Handeln, Machen, auch da beziehe ich in allem Gott mit ein. Das ist das. Und die Antwort ist klar. Wer kann Gott so lieben? Das ist der Liebesausdruck. Gott ist im Mittelpunkt von allem. Es geht bei mir, egal was ich denke, fühle, mache, es geht immer nur um Gott. Und findet mir so einen Menschen? Versteht ihr, warum das Gesetz uns etwas zeigt? Man nimmt das und dann predigt man das und dann sagt man, hey, so müssen wir machen, gell? Aber das Gesetz ist was? Es offenbart uns ein Spiegel und der Spiegel sagt, guck mal, das ist der Maßstab, das will Gott. Nie vergessen, dass bei allem es sich immer um Gott dreht. Ist das gut? Definitiv. Aber machbar? Eben nicht. Und das ist die Funktion, die wir zu lernen haben. Es ist nicht machbar, es sei denn, wir bekommen ein neues Herz, das bei dem sich alles immer um Gott dreht. Aber ganz ehrlich, wie kriegen wir hin, dass, ich greife jetzt ein bisschen vor, es sollte ein Stück für Stück geschehen, aber wie kriegen wir hin, dass wir permanent an Gott denken? Wir sind ja vergesslich, oder? Es braucht etwas anderes in uns, durch den Geist. Und das ist der neue Bund. Ich werde es machen, dass ihr in meinen Geboten wandelt und sie tut. Was? Damit ihr an mich denkt. Wie? Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und was macht der Geist? Er beginnt ein Werk in uns, indem er unser Denken reinigt und heiligt, dass wir nicht mehr ich-zentriert leben, sondern Gott-zentriert leben. Und das ist ein Prozess. Das ist Heiligung. Dass man mehr und mehr unser Denken darin. Aber wisst ihr was? Das Geheimnis ist, wenn ich wissen will, ob ich sage, Herr, ich will so leben, dass du immer im Mittelpunkt meines Lebens bist. Was muss ich dafür tun? Oder was muss ich denken? Wie muss ich reagieren? Wisst ihr, was ihr dann in dem Fall machen müsst unter dem neuen Bund? Oder was unter dem alten Bund, was müsst ihr tun? Zu den steinernen Tafeln rennen. Was müsst ihr unter dem neuen Bund tun? Versteht ihr, warum dieser Bund weit besser ist? Ihr habt den in euch, der euch in alle Wahrheit leitet. Ihr könnt sagen, Herr, was soll ich tun? Was verherrlicht dich? Was macht in dieser Entscheidung, Jesus, was macht dich groß? Ich habe keine Ahnung. Versteht ihr? Ich weiß, ich habe es vergessen. Aber der Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Er wird euch an alles erinnern. Das ist das Neue. Er wird uns erinnern. Und was müssen wir tun? Das mal glauben erstmal. Das fällt schon mal sehr schwer vielen. Und ihm vertrauen, dass er es tun wird. Er hat es versprochen, ihm vertrauen. Aber Stück für Stück, lasst uns das mal kurz zu Ende denken. Also wir begreifen, dass das Wesen des Gesetzes so stark an das Nicht-Vergessen geknüpft ist und sich komplett auf Gott auszurichten. Und auch allein dadurch merken wir, wie geht es? Wie geht es? Schwierig. Aber das war die Grundlage des Volkes Gottes, das ist die Grundlage des ersten Bundes, das musste geschehen. Das war die Grundlage, was noch später kommt, von Segen und Fluch. Aber jetzt, also man muss auf Gott ausgerichtet sein, damit man aber auf Gott ausgerichtet ist. Oder was sind so die wesentlichen Punkte, auf die man so ausgerichtet sein muss? Die kommen jetzt hier in diesen drei Abschnitten. Die haben wir uns auch miteinander angeschaut. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern. Kapitel 7, Kapitel 8 und Kapitel 9. Und zwar, hier steht Erwählung, die Kraft Gottes und die Macht Gottes. Ich habe mir überlegt, damit man sich besser merken kann, wir können schreiben, die Souveränität Gottes, was letztendlich mit der Erwählung einhergeht, die Kraft Gottes und die Macht Gottes. Also wer sich bei sich im Skript oder das ändern möchte oder ergänzen möchte, dann ist es vielleicht einfacher zu merken. Und ihr fragt den Geist und er erinnert euch daran. Also die Souveränität Gottes, die Kraft Gottes und die Macht Gottes. Das ist etwas, was das Volk nie vergessen soll. Bei all dem, Gott zu lieben, das heißt, auf ihm im Fokus zu haben, ist in diesen drei Dingen. Das erste nicht, Gott ist souverän. Und er hat sich das Volk erwählt. Und warum hat er es getan? Wer weiß es noch? Was war die Grundlage seiner Erwählung? Weil das Volk so toll war. Das Schwache ist, ganz genau. Das Schwache, das Geringste unter den Nationen. Aus welcher Motivation hat er sich das geholt, das Volk? Aus Liebe. Freunde, wichtig, aus Liebe, nicht Willkür. Liebe ist die Motivation seiner Souveränität. Gott handelt souverän und er ist der, der sich das Volk erwählt und mit dem ein Bund schließt. Keiner kann sich einbilden und sagen, ja, lass uns mal den Spieß umdrehen. Die Heiden stehen drumherum und sagen, ja, voll fies. Hey, wieso schließt Gott mit denen da einen Bund, nicht mit uns? Hey, ich will auch einen Bund. Dann riechen zwei. Ja. Keiner hat Anspruch angemeldet oder kann zum Berg gehen und sagen, okay, wir schicken auch einen Mittler hoch. Bringen uns, legen uns auch einen Bund und dann kommt das nächste Volk. Ja, wir haben gerne auch einen Mittler und schicken einen anderen hoch. Versteht ihr, was in Religion passiert? Genau das, dass Menschen ihren eigenen Zugang finden und ihre eigenen Mittler, ob sie Buddha oder Mohammed oder wer auch immer, und sie schicken diese Mittler und die sagen, das sind unsere Mittler oder Maria. Und sie erfinden ihre eigenen Wege, und damit sie auch an diesem Gott mit diesem Gott einen Bund schließen können. Aber so funktioniert es nicht. Das ist nicht der Weg. Wir suchen uns einen Weg zu Gott und suchen uns einen Mittler und schließen mit ihm einen Bund. Nein, Gott sucht aus, mit wem er einen Bund schließen will und mit wem er welchen Bund schließen will. Das macht er. Die erste Perspektive, Kapitel 7, ist die Souveränität Gottes. Nicht vergessen, Gott ist souverän in seinem Handeln. Das zweite ist, nicht zu vergessen, Kapitel 8, die Macht Gottes. Die Kraft Gottes. Nichts vergessen, dass Gott die Kraft hat, das Volk, das er erwählt hat, ans Ziel zu bringen. Ihr könnt bestimmt euch erinnern, das ist dieser Abschnitt, in dem es heißt, ich habe euch 40 Jahre durch die Wüste geschickt, um euch zu demütigen, um euch erkennen zu lassen, dass ich es bin. Ich habe euch alles gegeben, die Füße sind, die Sandalen nicht zerschlissen und so weiter. Ihr kennt diesen Text. Warum? Damit ihr meine Kraft erkennt. Vergiss nicht, wer ich bin, was ich tun kann. Guck mal, durch die Wüste habe ich dieses Millionenvolk geführt und aus meiner Kraft, was habe ich nicht alles getan? Richtig? Auf was kommt es an? Auf Gottes Souveränität. Auf was kommt es an? Auf Gottes Kraft. Damit man ihm vertraut, damit man ihn glaubt. Diese Dinge brauchst. Und dann, das ist Kapitel 8, kommen wir zu Kapitel 9 und dann sind wir schon durch und wir haben die Einleitung, beziehungsweise wir sind wieder im 5. Buch Mose, an dem Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da haben wir aufgehört. Es ist die Macht Gottes. Es ist die Macht Gottes. Schaut mal. Kapitel 9, Vers 3. So erkenne denn heute, dass der Herr, dein Gott es ist, der vor dir hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen und du wirst sie vertreiben und schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Wer wird es tun? Er selbst, seine Macht ist es, nicht deine, seine. Also das Vertreiben der Feinde, es ist, wird deutlich gemacht, wer es ist. Schaut mal Vers 4, das sind wichtige Vers 4, Vers 5, so wichtige Verse. Wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen. Ihr versteht ihr, wie kann man im Herzen sprechen? Wir kennen diesen Ausdruck, ja? Sprich nicht in deinem Herzen. Wie spricht man im Herzen? Die Bibel sagt schon, singt in eurem Herzen. Wie singt man im Herzen? Versteht, da geht es nicht, dass man da ein Laut macht oder dass man dann einen Ton singt. Hier heißt das, das hat was mit deinem Denken zu tun. Komm nicht auf den Gedanken zu sagen, zu denken. Glaub nicht. Das hat was mit, was wir verstehen, was wir denken. Sprich nicht in deinem Herzen. Wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich herübergebracht. Komm nicht auf den Gedanken, dass es an dir liegt. Ah ja, guck mal, jetzt sind wir rüber. Ja, jetzt sind wir besser. Guck mal, vor 40 Jahren waren wir noch nicht so gut wie jetzt. Jetzt, wenn wir den Segen bekommen, dann wegen meiner Gerechtigkeit. Nein, da gibt es keine Gerechtigkeit. Weil das ist unmöglich. Nach dem Gesetz war es unmöglich. Und Gott sagt schon, hey, bitte eins bekommen. Meine Macht ist das, nicht eure. Meine Kraft, nicht eure. Meine Souveränität, nicht eure. Ich bin es. So, das lenkt ganz stark, wer ist Gott? Das, was letztendlich in unser Herzen geschrieben sein, aber was auf den Tafeln war, wer ist Gott? Das Volk musste wissen, wer Gott ist. Und das ist so entscheidend. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit. Das gleiche Vers 5. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und deiner Aufrichtigkeit deines Herzens, okay? Das sind so wichtige Stellen, weil jetzt kommt eine Überleitung, nämlich zu dem eigentlichen Problem. Das ist das Herz. Und sagt, dein Herz ist keine Grundlage dafür, dass ich an dir handle, denn dein Herz ist nicht aufrichtig. Kommst du hinein, um das Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit der Nationen vertreibt dich der Herr. Also der Grund, das ist ein ganz anderer. Ihre Sünde ist der Grund. Mein Gericht an ihnen ist der Grund. Nicht dein gutes Tun ist der Grund. Bei dir gibt es nichts Gutes. Aber da gibt es auch nichts Gutes. Und immer wieder die Wiederholung, Vers 6, nicht wegen deiner Gerechtigkeit. Richtig? Und schaut mal am Ende, denn ein halsstarriges Volk bist du. Das ist das Resümee. Du bist ein halsstarriges Volk. Jetzt spürt ihr, wie das Bild sich hier abzeichnet. Und wisst ihr, was jetzt kommt nach der Pause? Wer aber sind die? Wer sind die Israeliten? Und da kommt jetzt wird gegenübergestellt, dem, wer Gott ist, souverän, kräftig und mächtig, wird jetzt gegenübergestellt, was das Volk ist. Und zwar alles andere, halsstarrig, ungehorsam, widerspenstig und so weiter. Da macht Mose ein paar Erinnerungen, dass sie wirklich begreifen, also nicht vergessen, wer sie sind. Nach der Pause gucken wir uns das an und dann steigen wir sozusagen in den neuen Abschnitt hinein. Dadurch hoffe ich, dass wir den roten Faden vom ersten Buch Mose bis zum fünften jetzt aufgegriffen haben. All das, was wir bis dahin behandelt haben, euch daran erinnert haben. Und hoffe, nach dieser Pause gedanklich seid ihr jetzt mittendrin mit mir im Studium vom fünften Buch Mose.